ich habe nicht vor, demnächst zu sterben. Und ich habe noch Pläne für die nächsten 200 Jahre. Aber irgendwann werde ich den vielen Freunden folgen, die vorausgegangen sind. Dabei werde ich vor allem Unerledigtes zurücklassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesen Worten von Oswald Oelz begrüße ich Sie ganz herzlich im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Auf diesen Abend in der Reihe Wissen fürs Leben habe ich mich lange gefreut und ich habe vielen davon vorgeschwärmt, denn Oswald Oelz ist einer, der ganz schnörkellos, wuchtig und berührend über das Leben, über das intensive Leben, über die Freude am Leben reden kann. Einer, der staunen kann und dankbar sein kann für das Glück, das ihm zuteil wurde. Seine Lebenskunst hat damit zu tun, dass er als begeisterter und engagierter Arzt im Spital und beim Bergsteigen, beim Klettern, als Bulle immer wieder mit dem Tod, mit der Endlichkeit, mit der Vergänglichkeit des Lebens in Berührung kommt. Doch das kann niemand so gut erzählen wie er und ich muss an dieser Stelle stoppen, denn ich merke immer, wenn ich beginne von Oswald Oelz zu erzählen und von dem, was er geschrieben hat, dann komme ich in Fahrt. Aber eben, er kann das viel besser. Nur einige biografische Daten seien mir noch erlaubt, im Telegrammstil zu erwähnen. Geboren ist Oswald Oelz hier ganz in der Nähe in Rankweil, 1943. Matura in Feldkirch, Studium der Medizin in Innsbruck. Danach Ausbildung zum Internisten und Forschung am Universitätsspital in Zürich. 3 Jahre in Nashville, Tennessee. Dann wieder in Zürich Habilitation, Titularprofessor. 13 Jahre tätig am Universitätsspital, 15 Jahre Chefarzt am Triemli-Spital in Zürich. Oswald Oelz erforschte als Spezialgebiet alle Facetten des Höhenlungenödems und des Höhenhirnödems. Beide Krankheiten hat er selbst auch erlitten. 2003 hat das Land Vorarlberg ihn mit dem Wissenschaftspreis ausgezeichnet. Arzt sein, das ist und war die eine Leidenschaft des Oswald Oelz, Bergsteigen die andere. Er durchstieg die drei großen Nordwände der Alpen, Eiger, Nordwand, Matterhorn, Nordwand, Grand du Jorasse. Als erster Vorarlberger stand er auf dem Mount Everest 1978. Als dritter Mensch bestieg er alle Gipfel der Seven Summits. Und er begleitete zahlreiche Expeditionen als Höhenmediziner im Himalaya-Gebiet. Von all dem erzählt Oswald Oelz nüchtern und atemberaubend in seinem neuen Buch Orte, die ich lebte, bevor ich starb. Einen kleinen Einblick bekommen wir jetzt. Und ich freue mich sehr, Oswald, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Abend, vielen herzlichen Dank für diese freundliche Einladung, Franz. Verehrte Damen, meine Herren, liebe Feldkircherinnen, liebe Feldkircher, das ist für mich etwas sentimental, hier in diesen Arbeiterkammersaal zu kommen. 1953 habe ich im Rahmen unserer Schulklasse hier meinen ersten Auftritt gemacht. Wir haben das Spiel gespielt vom Drachen Nimmersatt, der einen Zwerg gefressen hatte. Und ich kann mich jetzt noch daran erinnern, ich kann diesen Text eigentlich noch auswendig. Das Ganze ist gut ausgegangen. Wir haben den Drachen umgebracht und der gefressene Zwerg ist dann aus diesem großen Drachen wieder herausgestiegen. Das war also mein erster Auftritt hier. Ich hatte dann 1978 im Mai das Privileg, nachdem ich mir diesen Everest-Traum erfüllt habe, noch einmal hier zu sein. Und jetzt, wahrscheinlich zum letzten Mal, darf ich noch einmal ein bisschen etwas berichten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich auch ganz besonders meinen Freund Gerd Wimpelsinger hier zu begrüßen. Er stammt aus dem Geißenzipfel. Und er war mein erster Kletterpartner. Und er hat diesen Namen vom Bulle geprägt, weil ich damals schon ein bisschen fester und etwas kräftiger war als er. Inzwischen hat er ein bisschen aufgeholt, aber es gibt doch noch einiges zu tun. Ich habe also dieses Buch mit diesem seltsamen Titel geschrieben und wie Franz Köpp gesagt hat, es ist so ein Sammelsurium von allen möglichen Geschichten und davon will ich Ihnen erzählen. Wer aber nicht vorkommt, wer mich aber bewegt hat in letzter Zeit, war dieser Alfred Lichtenstein, den Sie da gerade vorhin gesehen haben, ein expressionistischer Dichter aus Berlin. Und er hat dieses wunderschöne Liebesgedicht, das ich eines der schönsten Liebesgedichte finde, 1912 publiziert. Dieser junge Mann hatte aber auch enorme Ängste. Und er hat 1914 dieses weitere Gedicht geschrieben, wo er geahnt hat, dass er eben in die Schlacht muss des Ersten Weltkriegs und wo er seine Sehnsüchte formuliert hat. Er möchte gern noch leben, Kühe melken, Mädchen stopfen und den Schuft, den Sepp verprügeln. Expressionismus vom Feinsten. Und dann musste er in die Schlacht. Und wenig später ist es passiert, ein Schuss durch den Leib tötete ihn, der als dienstpflichtiger Soldat nach dem westlichen Schlachtfeld kommandiert war, am 25. September 1914. Das sind andere Schicksale und Schicksale, die mir sehr in Erinnerung sind. Dieses Bild ist auch 1914 entstanden. Es zeigt meinen 18-jährigen Vater, der an der Stella Matutina schnell Notmatura gemacht hat, um dann in den Kampf für Gott, Kaiser und Vaterland zu ziehen. Und er war 4 Jahre lang in dieser Schlacht, Sie sehen ihn hier in einem Schützengraben in den Dolomiten. Nun, warum erzähle ich Ihnen das? Wir haben es heute besser. Wir haben es unglaublich viel besser und wir sollen uns dessen auch bewusst sein und dankbar sein. Wir dürfen durch die Weiten des indischen Himalaya laufen. Das hier ist der Trek von Leh nach Spiti. Wir müssen nicht irgendwo in Galizien in irgendwelchen Schützengräben liegen, sondern wir können durch das innere Dolpo, das eines der schönsten Gebiete Nepals und sehr abgeschlossen ist, laufen und uns da unsere Rekreation holen. Wir dürfen uns am Poksundu Lake, der ist wirklich so blau, im äußersten Norden von Nepal herumtreiben und wir müssen uns nicht dem Hagel von irgendwelchen Geschossen aussetzen, sondern wir dürfen dieses Kloster hier auf 4200 Meter im indischen Himalaya besuchen. Oder wir dürfen unsere Kriegszüge, soweit wir das brauchen, und die Menschen brauchen das. Sonst werden sie unruhig und fangen an, sich gegenseitig abzuschlagen. Wir dürfen unsere Kriegszüge hier am Kanchenjunga führen. Das hier ist der Grat, über den die Deutschen 1929 und 1931 fast bis in die Höhe von 8000 Meter vorgedrungen sind. Das war damals noch Kriegsersatz, aber wir dürfen heute einfach da gemütlich hinauflaufen und diese fantastische Szenerie genießen. Und wir machen sogar noch was Vernünftiges dabei. Das hier war unser Kitchen Boy, als wir vor einem Jahr in Sikkim zum Kanchenjunga gezogen sind, in diesem sehr abgelegenen Gebiet. Dieser Kitchen Boy war zum Zeitpunkt, wo er uns da als Kitchen Boy auf unserer Trekkinggruppe gedient hat, 15 Jahre alt. Und er war sehr glücklich, dass er mit uns unterwegs war. Denn drei Jahre zuvor war er von den Maoisten als 12-jähriger Kindersoldat rekrutiert worden. Sie hatten ihm eintätowiert, dass er jetzt ein Maoist ist, also so wie die Nazis ihre SS-Leute tätowiert haben. Und dann ist er denen irgendwie entkommen und konnte nun ganz gemütlich im Tourismusgeschäft mit unserer Trekkinggruppe arbeiten und seinen Lohn verdienen. Also wir haben heute, wenn wir nicht so blöd sind, Krieg zu führen, tatsächlich die Möglichkeit, etwas friedlich, Sinnvolles und doch Aggressives zu machen. Es hat auch meistens genug zu essen. Sie sehen hier einen Fleischerladen in Uganda. Da ist es zwar noch ein bisschen spärlich. Andere bekommen bedeutend mehr davon ab. Und da komme ich nun zu diesem Problem, dass wir eben alle meinen, wir hätten nicht genug und es muss immer noch mehr sein. Und die Resultate dessen sehen Sie hier. Wir sind unzufrieden mit dem, was wir haben und rezyklieren immer noch schneller mehr Schrott, der dann liegen bleibt, wie hier in Sizilien. Und darum möchte ich Ihnen als Alternative, und Sie sind ja wahrscheinlich auch darum heute Abend hier, doch diese Höhen mit diesen geheimnisvollen Wesen empfehlen. Da können Sie bessere Rekreation betreiben. Und nun eben zu den modernen Kriegsgründen. Das ist der moderne Kriegsschauplatz in den Dolomiten. Da muss man sich nicht mehr in irgendwelchen Schützengräben aushalten, sondern man darf, wenn man wirklich will, da durchsteigen. Das ist der Heiligkreuzkofel in Gadertal. Diese Wand hier am Heiligkreuzkofel ist 600 Meter hoch und sie wurde erstmals 1953 von Georges Livanos und seinen beiden französischen Freunden durchklettert. Die Leute hatten damals insgesamt 3 Tage gebraucht. Sie haben sich am Morgen jeweils mit einem Schluck aus der Cognacflasche Mut gemacht und dann sind sie letzten Endes da durchgestiegen. An diesem Heiligkreuzkofel hatte ich schon mehrere Routen gemacht, aber dieser zentrale Pfeiler hat mir immer noch gefehlt. Das ist eine der ganz großen klassischen Touren, die heutzutage selten gemacht werden, denn wenn man durch diese Dächer steigt, werden Sie gleich sehen, ist man relativ spärlich gesichert und letzten Endes ist das Risiko, dass man doch einmal herunterfällt, doch vorhanden. Ich habe diese Tour, wie viele andere Touren, mit meinem Freund Hans-Peter Eisenle, einem der allerbesten Dolomitenkletterer, gemacht und ich nehme Sie da durch diese Wand mit. Sie haben vorher diese Dächer da gesehen. Jetzt sind wir unmittelbar unter diesen Dächern. Man ist da ziemlich exponiert. Ich zeige es Ihnen gleich. Man hat ziemlich viel Luft unter den Füßen und den Hintern und auch die Absicherung bzw. der Standplatz wirkt etwas behelfsmäßig. Das ist also nicht wie in den modernen, gebohrten Klettertouren, wo es eine Kette hat, wo man sich einfach einhängt und dann kann man alle Sorgen loslassen, sondern da muss man schon ein bisschen aufpassen. Dafür ist aber auch die Aussicht umso spektakulärer. Hans-Peter klettert jetzt dieses Dach da hinauf, das ist senkrecht nach oben fotografiert, und ich schaue nach unten. Also ich habe so zwischen den Beinen die Kamera nach unten gerichtet und Sie sehen, dass das recht luftig ist. Aber das ist eben etwas, was den Geist frei macht und was einem so richtig durchlüftet. Und wenn man dann am Ende eines solchen Tages, an dem man nie mit letzter Sicherheit weiß, ob man ihn auch erlebt, am Gipfel ankommt, dann ist die Zufriedenheit unendlich groß. Eine andere solche Tour, ein anderer solcher klassischer Pfeiler ist der Freinet-Pfeiler am Mont Blanc. Jene Tour, die 1961 dadurch berühmt wurde, dass Pierre Mazot, Walter Bonatti und 5 Kameraden hier an der Chandelle in ein schreckliches Ungewitter geraten sind, schließlich umkehren mussten und auf diesem Rückzug, der an Dramatik nicht mehr zu überbieten war, sind 4 dieser 7 Bergsteiger gestorben. Danach wurde der Pfeiler gemacht. Wir sind nun hier an einem Sonntag. Ich habe 2 Tage freigenommen vom Spital. Wir sind am Samstag da diesen ganzen Weg heraufgekommen. Am Sonntag an dieser Kerze. Wir machen diese berühmte Querung, die letzte Seillänge jener tragischen Seilschaft von 1961 war. Und wir klettern mit viel Luft wieder unter dem Hintern, wenn Sie mir den Ausdruck gestatten. Wir klettern da in diesem fantastischen Granit zu jener Stelle weit über dem Tal, wir sind jetzt auf 4500 Meter Höhe, da wird die Tour erst so richtig rassig, weit unten das Tal und schließlich jener letzte Überhang. Wenn Sie die Alpinliteratur kennen, dann wissen Sie das, das ist kein gutes Foto, aber ich musste mit der einen Hand sichern und mit der anderen eben schnell abdrücken und da klettert der Kobi dieses Dach da hinaus und wenn Sie die Alpinliteratur kennen, dann wissen Sie, dass Don Willems, der beste britische Kletterer jener Zeit, bei der finalen Erstbegehung und schließlich hier herausgeflogen ist und er hat es gesagt, es war like a cork out of a bottle of champagne, hat es ihn in die Luft hinausgeworfen. Wenig später, um 2 Uhr nachmittags, sind wir am Gipfel des Mont Blanc. Wir haben diese Tour sehr schnell gemacht und das war auch gut so, weil 3 Stunden später ein fürchterliches Gewitter losgebrochen ist. Das sind also die richtigen Abenteuer, die man heutzutage noch in den Alpen, vor allem an jenen Orten, wo nicht die große Menge hingeht, erleben kann. Auch das ist hübsch, über die Nose auf den El Capitan zu steigen. Aber es fehlt der allerletzte Kick, weil man weiß, da kommen wir immer irgendwie heraus. Ich hatte mich damals im hohen Alter von, 60 Jahren zusammengetan mit einem anderen in die Jahre gekommenen Träumer. Er hat ja zum Leidwesen von uns Österreichern 1972 die Olympiaabfahrt in Sapporo gewonnen und jetzt aufs Alter hat er sich noch neben dem Skifahren auf ein paar vernünftige Sachen konzentriert und im Besonderen aufs Bergsteigen. Und der Bernhard und Russi und ich haben uns zusammengetan mit mehreren Experten, jungen Stürmern, um diese Nose zu klettern. Aber wir wussten von Anfang an, dass wir da sicher sein werden. Da war unter anderem der Uli Steck dabei, der ja damals noch, es war im Jahre 2000, noch ein unbekannter junger Mann war und inzwischen doch der bekannteste Bergsteiger der Schweiz ist. Er hatte in dieser Truppe den, wenn Sie mir politischen Ausdruck, inkorrekten Ausdruck für einen Moment gestatten, den Negerjob. Er hatte die Funktion, unser Gepäck durch die Wand zu transportieren, indem er eben diese beiden Hallbacks, die jeder 60 Kilogramm wog, dahin aufgezogen hat. Dann war ein anderer Experte dabei, der Sicherheitsexperte Uli Bühler, den Sie hier sichtlich entspannt beim Sichern unserer Seilschaft sehen. Und schließlich der Komfort einer solchen Tour. Sie sehen, dass dank dessen, dass wir ganz sorgfältig diese Bierbüchsen mit Ducktape umwickelt haben, wir am Abend des ersten Tages 450 Meter über dem Boden ein ganz gemütliches Biwak beziehen können und dass diese Bierdosen den Transport völlig unbeschädigt überstanden haben, sodass wir nach dem Genuss von zwei Kursbieren, ganz gemütlich die Nacht da verbringen können. Sie sehen, auch das eine ganz entspannende Reise. Man kann sich da in einer Woche völlig erholen und ist dann wieder bereit für die neuen Herausforderungen. Aber es ist nicht so das Allerletzte. Und auch das ist nicht das Allerletzte, aber manchmal streift es dann doch. Das ist hier am Großkönig im Salzburger Land. Die Route durch diese Wand, hier, die Route durch diese Wand heißt Gloria Patri. Sie ist eine Kreation von Albert Brecht, ein guter Freund von mir und sicher einer der begnadetsten, wenn nicht der erfolgreichste Freikletterer Österreichs der letzten 30 Jahre. Natürlich geht er immer voraus und ich bemühe mich dann irgendwie nachzukommen. Man kann nicht immer betrügen und sich am Seil halten. Bei diesen Quergängen wäre es nicht zu raten zu fallen, denn da macht man doch einen ordentlichen Pendler. Aber es ist alles ganz gut gegangen. Ich komme hier, der Albert hat das fotografiert, ich komme hier mit dem Sigi nach und schließlich nach 5 oder 6 Stunden erreichen wir den allerletzten Standplatz. Die Tour ist vorbei, juhe, wunderbar, der Albert ist schon am Grat. Ich hänge gerade den Standhaken aus, der Sigi steht neben mir ohne Helm und dann kommt plötzlich dieses schabende, wahnsinnig schnelle Geräusch. Ich merke nur noch, dass ich irgendwie einen enormen Schlag auf den Kopf bekomme. Wenn ich den Helm nicht aufgehabt hätte, würde ich jetzt nicht dastehen. Der Stein hat also meinen Helm eingedrückt, hat noch mein Jochbein erwischt und der Sigi sagt wenig später, ja glücklicherweise ist das Jochbein ja einer der stärksten Knochen des Menschen. Dieses Leben hat also immer kontrastiert. An diesem Montag war ich schon in Pension, da war ich nicht mehr im Spital, aber normalerweise war ich spätestens am Montag oder am Sonntagabend wieder in diesem Triemli-Spital und durfte dann dieses andere Leben leben. Und diese beiden Leben, die haben sich eben ideal ergänzt. Ich hatte das Privileg, trotz meines liederlichen Lebenswandels und meines etwas seltsamen Rufes, dass der Stadtrat von Zürich mich zum Chefarzt gemacht hat und es war sicher die allerbeste Zeit meines Lebens. Ich hatte nur beste Zeiten und sie sind immer noch besser geworden. Aber das war schon ein besonderer Höhepunkt, wenn auch die Höhepunkte manchmal schwierig zu verdauen sind. Sie sehen hier die Wirbelsäule einer jungen Frau, die vollständig von Metastasen, also von Absiedelungen eines bösartigen Brustkrebses befallen ist und die das Ganze nicht überleben wird und so, braucht es dann manchmal am Wochenende schon eine andere Welt, um sich zu erholen. Aber in dieser Zeit, in diesen 50 Jahren, in denen ich aktiv die Medizin verfolgen durfte, habe ich einen fantastischen Fortschritt miterlebt. Sie sehen hier ein solches Beispiel. Das hier oben ist das Röntgenbild eines 20-jährigen Mannes, mit einem metastasierten Hodenkrebs, also ein Tumor des Hodens, der mit all diesen kleinen Metastasen, all diesen Absiedelungen in die Lunge abgewandert ist. Und der Mann ist bis vor 30 Jahren, und das waren 95% dieser jungen Männer, die diese Krankheit entwickelt haben, mit absoluter Sicherheit innerhalb weniger Monate gestorben. Erstickt oder an Lungenembolien verstorben oder was immer. Da war nichts mehr zu machen. Und dann in den mittleren 70er Jahren wurden diese Chemotherapien weiter ausgebaut und Sie sehen, nach einem Monat werden diese Herde etwas kleiner. Es ist eine harte Therapie, man muss ziemlich dranbleiben und der Patient ist motiviert, aber man muss auch selber als Arzt das Richtige machen. Nach 2,5 Monaten sind sie weitgehend weg und nach 4 oder 5 Monaten sind sie verschwunden. Der Patient, den wir 1977, da war ich noch Assistenzarzt, an unserer Klinik behandelt haben, ist noch heute ein erfolgreicher Anwalt. Ob es sinnvoll ist, dass einer dann Anwalt wird, ist eine andere Frage. Aber es ist jedenfalls gut herausgekommen medizinisch. Auch das hier, ein riesiger Tumor oberhalb des Herzens, der den Patienten in wenigen Tagen töten wird und von dem er bis gestern nichts wusste, können wir heute eliminieren. Das, was Sie vorher gesehen haben, ist innerhalb von einer Woche verschwunden. Selbstverständlich sind nur 30-50% dieser Tumoren so gut behandelbar und man stirbt häufig immer noch dran, so wie diese junge Frau hier. Sie sehen die beiden Nieren und beide Nieren sind gleichzeitig und sie wusste bis vorgestern das nicht, dass sie überhaupt krank ist. Beide Nieren sind gleichzeitig von einem Karzinom befallen und sie wird innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen daran versterben. Das sind dann die Situationen, in denen man als Person schon gefragt ist, auch bei dieser Patientin, an die ich mich sehr gut erinnere, aus den frühen 80er Jahren. Sie sehen diese zahlreichen Blutungen im Augenhintergrund, diese Infiltrate. Sie leidet an einer akuten Leukämie, die nicht mehr auf Therapie anspricht. Dann aber gibt es, und da haben wir auch Fortschritte gemacht, dieses viel erweiterte Wissen, was nun solche Zerstörungen von roten Blutkörperchen bewirkt, welche Prozesse da ursächlich sind und wie das behandelt werden kann, oder wie so ein verrückter Makrophage, das ist eine Blutfresserzelle, andere Zellen auffrisst, wie das zu behandeln ist. Und eigentlich braucht man, wenn man eine dermaßen wunderbare Tätigkeit hat, nichts mehr anderes. So wie wir Sie, wenn Sie etwas wirklich Erfüllendes haben, vielleicht manchmal meinen, das sei jetzt alles und etwas anderes müssen Sie nicht machen. Ich habe das auch manchmal gedacht. Aber dann hat mich immer wieder ein Teufelchen gekratzt oder es hat jemand angerufen. Ich war 1976 in meinem Forschungslaboratorium in Nashville, Tennessee, an der Vanderbilt University und wir haben ziemlich heftig dort gearbeitet. Wir haben Experimente gemacht, die 28 Tage gebraucht haben und an jedem Tag waren 12 bis 14 Stunden zu arbeiten. Und das ging dann einfach durch und durch und durch. Und als ich ein solches Experiment zu Ende hatte, da war ich nicht ausgelaugt, sondern glücklich, dass eben das jetzt das Ganze so gut abgelaufen ist, dass wir eventuell etwas Neues herausgefunden haben. Aber dann hat es diese Unterbrechungen gegeben. Das war im Sommer 1976, als plötzlich ein Telefon aus Japan kam und mich Reinhold Messner angerufen hat. Er komme durch Anchorage, Alaska durch, ob ich eine Woche Zeit hätte, etwas Sinnvolles zu machen. Und nachdem das Experiment gerade abgeschlossen war, habe ich gesagt, ja, das ist in Ordnung, und war 36 Stunden später in Anchorage, Alaska, und wenig später waren wir dann am Mount McKinley. Wir zwei einsamen Krieger, gar niemand sonst. Der Mount McKinley ist der höchste Berg Nordamerikas und einer der kältesten Berge der Welt und war damals ein einsamer Berg. Wir sind einfach zu zweit da bis auf 4000 Meter hinaufgestiegen, und dann hatte Messner die Idee, dass wir statt auf dem Normalweg zu gehen, einfach direkt durch diese Wand hinaufklettern. 2000 Meter, dass wir am Mittag anfangen und dass wir alle pro Stunde 200 Höhenmeter zurücklegen, dass wir nichts zu essen, nichts zu trinken mitnehmen, einfach schnell gehen, und dann geht das schon gut. Und wenn wir unter die Zeit zurückfallen, dann kehren wir wieder um. Wir sind nicht umgekehrt, wir sind genau um Mitternacht oder kurz vor Mitternacht auf dem Gipfel des Mount McKinley angekommen. Es war inzwischen so gegen minus 38 Grad. Ich habe den Sonnenuntergang fotografiert. Sie sehen hier den Schatten des Mount McKinley über Alaska und den Voracker da drüben. So habe ich mir innerhalb von einer Woche wieder die perfekte Erholung geholt. Es gibt zwar Leute, die meinen, das sei keine Erholung, aber in der Welt, in dieser Computerwelt, in dieser Plastikwelt, in der wir leben, fordern wir ja unseren Körper nicht, und wir leben nicht in dem Environment, also in der Umgebung, in der sich unsere Evolution vollzogen hat. Und darum werden wir psychisch und manchmal auch physisch krank. Und darum ist diese andere Welt, wo man wirklich mit seinen Kräften, mit seinen körperlichen Kräften und manchmal auch mit der Mentalität ans Ende kommt, diese perfekte Erholung zu unserer virtuellen Welt. Nun, ich erzähle Ihnen kurz, das kann ich mir nicht verkneifen, wie ich meinen Lebenstraum erfüllt habe, den ich seit dem Alter von 10 Jahren hatte. Damals hatte ich 1953 nämlich gelesen und erfahren, dass der Everest erstmals bestiegen wurde, wie ich den erfüllt habe, zusammen mit Reinhard Karl, einem Studenten aus Heidelberg. Und das ist auch so eine sentimentale und auch ein bisschen schmerzhafte Erinnerung, die in all diesen Geschichten mitspielt. Reinhard Karl und ich, der ein Gast war, oder eigentlich ein Fremdläufer bei unserer österreichischen Himalaya-Expedition, Everest-Expedition 1978, den hatten wir nur mitgenommen, weil er ein guter Fotograf war und weil wir seine Bilder der bunten Illustrierten verkaufen wollten, um unsere Expeditionskasse aufzubessern. Aber selbstverständlich hatte der Reinhard Karl warten müssen, bis alle Tiroler und Grazer probiert hatten, und durfte nicht versuchen, auf den Everest hinaufzusteigen. Und ich hatte mich selbst durch ein medizinisches Experiment aus dem Rennen geworfen. Dann hat das Schicksal uns ganz am Schluss zusammengewürfelt. Dieser Student aus Heidelberg und ich haben die letzte Chance gepackt, um den Gipfel noch zu versuchen. Wir sind durch den Eisfall geklettert. Da geht man ziemlich zügig durch. Diese Eisgebilde hier sind sehr labil, sie fallen innerhalb von 3 Monaten um, man weiß nicht, ob in der nächsten halben Stunde oder erst in 3 Monaten, und darum hat man immer ein ziemlich gutes Tempo, wenn man da durchgeht und das Adrenalin fließt frei. Da bin ich mit Reinhard Karl vom Südsattel weg dann in einem Zug, ohne eine Spur zu haben, zum Everest-Vorgipfel geklettert. Wir haben zum Makalu hinübergesehen, wir haben zum Kanchenjunga hinübergesehen, wir haben uns auf 8500 Meter kurz niedergesetzt bei diesem schon ganz verschneiten Zelt unserer Vorgänger Wolfi Neiertz und seinen 3 Freunden. Wir sind bis zum Südgipfel, also 8750 Meter, ohne Seil gegangen, weil das schneller geht und auch weil wir kein Seil dabei hatten. Und dort hat dann aber der Reinhard Karl der ein ungeheuer starker Bergsteiger war und der alles gespurt hat. Ich wäre da nie hinaufgekommen ohne den. Der ist bis zum Südgipfel praktisch alles vorausgegangen und es war zum Teil sehr tief zu spuren. Auf mich gewartet. Wir haben dort oben 10 Meter Seil von Messner und Haberler gefunden und haben uns für das letzte Stück zusammengeseilt. Damals war dieser Everest noch ein einsamer und wilder Berg. Da gab es keine Spuren, da gab es keine Fixseile, da gab es gar nichts. Wenn man nach Nepal hinunterfiel, waren das 3000 Meter. Wenn man nach Tibet hinunterfiel, waren es 2500. Das hätte im Outcome keinen Unterschied bedeutet. Das haben wir sorgfältig vermieden. Und so sind dann, nachdem ich das letzte Stück vorausgegangen bin, auch das, wenn man sich zusammengerauft hat und einer für den anderen eintritt, dann zieht einfach der, der ihm jeweils im Moment die noch verbleibenden Kräfte hat. Hier kommt Reinhard Karl am Hillary Step nach, das ist der Südgipfel und da hinten der Lotse. Wenig später erreichen wir den Endpunkt, unseren Erlösungspunkt. Sie sehen hier den ersten Deutschen auf dem Gipfel des Everest am 11. Mai 1978. Wenn Sie jemals etwas in alpiner Literatur lesen wollen und das noch nicht gelesen haben, dann lesen Sie Reinhard Karl. Er ist der beste Alpinschriftsteller der letzten 50 Jahre. Und dann sehen Sie, das kann ich mir auch nicht verklemmen, das noch zu zeigen. Ah nein, ich habe es gar nicht mitgenommen. Ich hätte noch ein Bild vom ersten Vorarlberger auf dem Everest gezeigt. Aber das habe ich offenbar vergessen. Wir haben uns dann sehr rasch am Fuß des Hillary Step wieder getrennt. Der Reinhard Karl ist vorausgelaufen nach unten. Er hat gesagt, ich brauche meine Zehen noch zum Klettern und jetzt gehen wir ganz schnell nach unten. Sie sehen hier, da wie er am Südgipfel verschwindet und wenig später ganz unten ankommt und mir schon den Tee bereitet hat, als ich auf den Südsattel zurückkomme. Und das ist nun der traurige Teil dieser Geschichte. Wir waren da oben unendlich glücklich, so wie man eben glücklich sein kann, wenn man wirklich an seine Grenze gehen musste und alles einsetzen musste, um etwas zu erreichen. Und es dann auch erreicht hat. Auf unserer nächsten, Anna, das ist noch auf dieser Reise hier, die Erinnerung daran, dass das halt doch ein gefährliches Environment ist. Hier Hans Schell, mit dem ich durch den Eisbruch am Everest, das war einige 14 Tage vor unserem Gipfelgang, gehe, hinter uns, 200 Meter hinter uns eine Gruppe von Sherpas und als wir 50 Meter über dieser Stelle sind, geht so ein Wimmern durch die Luft. Es ist kurze Zeit Schneestaub in der Luft und dann schauen wir nach unseren Sherpas. Da stehen 3 am Rand, einer rechts und einer fehlt und der ist verschwunden in diesem riesigen Eiszusammenbruch, der auch diese Leiter, diese übrig gebliebene Leiter hier zerstört hat. Es ist also immer dieser Rest von Risiko, der dabei ist. Und das bringt mich wieder zu Reinhard Karl, mit dem ich auf dem Everest war. Ich habe Ihnen gesagt, der originellste Schreiber und Denker und der stärkste Bergsteiger Deutschlands jener Zeit. 4 Jahre später wollten wir zusammen die Chōyū-Südwand durchklettern. Er ist hier mit seiner Frau in Kathmandu und hat seine üblichen Sprüche da, die gehört mir, das war auch seine Frau, aber er hat selbstverständlich auch die Pfoten draufgelegt. Er hatte eine dermaßen ungenierte Art, alles hinaus zu plaudern, was ihm gerade in den Sinn gekommen ist, dass ich mir diese Geschichte Ihnen zu erzählen nicht verkneifen kann. Einige Tage später waren wir dann also beim Anmarsch durch das Solokumbu und haben so in einer Schule übernachtet, alle gemeinsam in einem Schulzimmer. Und da sagt er ganz laut zu allen, du Eva, ist gut, haben wir gestern gevögelt, heute wäre das schwierig. Und dann ist er wenige Wochen später von einer Eislawine auf 7000 Metern in der Chōjū-Südwand getötet worden. Das hier ist mein Freund Marcel Würdi, der ist 1986 der beste Höhen- und der erfolgreichste Höhenbergsteiger neben Erhard Loretan der Schweiz war. Er war irgendwie ehrgeizig geworden, in dieses Wettrennen einzugreifen um alle 8000er. Er hatte schon 9 bestiegen. Hier sind wir nach einer Blitzbesteigung des Shijiazhuangma im Alpinstil richtig übermütig. Und bei unserer nächsten gemeinsamen Reise ist er am Makalu, wenige 100 Meter unterhalb des Gipfels, beim Abstieg gestorben. Und wenn ich mich an das erinnere, wie viele schon da vorausgegangen sind, schon in diesen Feldkircher Tagen, Walter Pümpel, der Bergführer, von dem Sie, wenn Sie zum Drusentor hinaufgehen, ganz rechts noch diese Steinplatte finden, dann vor auch bald 50 Jahren Albin Peschina etc. 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 So ist das schon eine ganz, ganz harte Realität, die Sie sicher fragen lässt, ja, was soll das eigentlich? Das hier ist Tommy, mit dem ich in Ecuador mehrere 6000er bestiegen habe, und wenig später kommt diese Karte, dass ihm das da jetzt eben passiert ist, dass er jetzt in Ecuador geheiratet hat, und die nächste Post, die ich von seiner Frau bekommen habe, ist, dass er am Pichincha völlig ohne jegliche Spur verschwunden ist. Nun, die Nähe dieses Todes wird immer wieder bewusst, auch wenn ich dieses Foto hier sehe. Ich habe dieses Foto 1984 oder 85 in unserer Wohnung gemacht, und von den 4, die da sitzen, ich habe damals eine Studie über Höhen, Bergsteigen und die Auswirkungen auf das Gehirn gemacht, von den 4, die hier sitzen, lebt nur noch die Charlotte, die eben nie berggestiegen ist. Der Stefan Wörner ist an Chōjū gestorben, Jurek Kukuczka, der beste Bergsteiger Polens und jener, der alle 8000er als Zweiter in unnachahmlichen Stil gemacht hat, ist 3000 Meter die Lhotse Südwand abgestürzt, und Wanda Rutkiewicz ist bekanntermaßen in der Gipfelregion des Kanchenjunga verschwunden. Ob also das ein sinnvolles Tun ist, wage ich nicht zu entscheiden, aber ich glaube, letzten Endes enden ja alle Wege und manche haben Glück. Das hier ist der Dr. Kurt Scheuß wohl aus Innsbruck. Der war unser Gymnasialkamerad auch. Er war, man hatte ihn im Fidelisheim untergebracht, weil er in Innsbruck wegen Betragen ungenügend hinausgeflogen war. Und darum hat er hier in Feldkirch, durfte er dann das Gymnasium abschließen, wo er im Fidelisheim unter guter Aufsicht war. Er ist der wildeste Kletterer, den ich überhaupt kenne. Es fehlt ihm dieses Hirnareal, in dem Angst lokalisiert ist. Und aufgrund dessen ist er der Bergsteiger, der die meisten Höhenflugmeter wahrscheinlich auf der ganzen Welt akkumuliert hat. Und die meisten Verletzungen. Und immer wieder haben ihn die Chirurgen so zurechtgeflickt, dass er wieder klettern konnte. Das ist also die Lotterie des Lebens, ob man irgendwann einmal dann halt doch abtritt, aber irgendwann trifft es ja sowieso ein. Und was man bis dahin macht, das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage. Nun, Sie werden sich vielleicht noch etwas anderes fragen, und ich werde Ihnen jetzt ein paar Tricks sagen, falls Sie berufstätig sind und eine anspruchsvolle Tätigkeit haben. Wie bringt man so viel Urlaub, so viel Ferien zusammen, um gelegentlich auch eben so etwas zu machen? Nun, da gibt es zum Beispiel bei den Medizinern den Trick, dass man sagt, man macht Forschung im Gebirge. Das habe ich gemacht, als ich noch am Universitätsspital war. Da habe ich diese Höhenforschung in der Cabana Margarita gemacht und das galt als Arbeitszeit. Das war sehr raffiniert. Als ich dann aber eben Chefarzt am Pirmli-Spital war, da ging das nicht mehr, weil das war nicht im Auftrag, dass man da irgendwelche Forschung macht, sondern der Auftrag der Stadt Zürich war, diese Patienten am Pirmli-Spital zu betreuen und die ganze Truppe zu führen. Aber so gelegentlich ein bisschen etwas Politisches, das ist bei den vorgesetzten Behörden auch willkommen. Und so hatte ich das Glück, dass der Gesundheitsminister von Bhutan mich eingeladen hat, mit ihm eine medizinische Inspektionstour durch den äußersten Norden des Bhutan-Himalaya zu machen, um dort die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu studieren. Und ich hatte nun das Privileg, dass ich mit His Excellency, mit seiner Exzellenz, dem Gesundheitsminister von Bhutan, 14 Tage lang mit dieser Truppe, und wir wurden sehr gut auch bewacht, und ist das erste Mal, dass wir zumindest auf dem ersten Weg von einer Polizeieskorte mit so Blaulicht eskortiert wurden, dass ich mit dem Herrn Gesundheitsminister eine Inspektionstour machen durfte und dass das von der Stadt Zürich als medizinische Leistung an das Land Bhutan anerkannt wurde und dementsprechend in meine Arbeitszeit fiel. Ich hatte dann auch Gelegenheit, im Osten von Bhutan eine Visite im dortigen Spital mitzumachen. Da gab es allerlei. Diese Frau wurde von ihrem Mann mit dem Messer attackiert. Dieser Patient hier wurde von einem Bären attackiert, als er Pilze gesammelt hat. Und dann sind wir durch diesen Norden von Bhutan auf Wegen, die für einen Krankentransport etwas problematisch wären, 3 Tage lang durch dieses Gelände bis nach Lunana vorgedrungen. Wir wurden dort von der lokalen Bevölkerung sehr freundlich empfangen. Das ist eine Bevölkerung, die ohne jeglichen Luxus lebt, die keinen Strom hat, kein Handy und gar nichts. Und wenn jemand krank wird, muss er 3 Tage lang durch Sümpfe und über 5300 Meter hohe Pässe transportiert werden zur nächsten Straße, um dann allenfalls in ein Spital zu kommen. Also der Patient hat es entweder sowieso überlebt oder er ist gestorben. Dass diese medizinischen Möglichkeiten haben wir dort evaluiert. Und ich durfte dort auch die lokale Bevölkerung und die Träger noch etwas mehr kennenlernen. Und das ist mein Liebling dort oben, eine 13-jährige Trägerin mit einem schweren Sack. Sie hat 15 oder 16 Kilo getragen. Ich habe gebeten, dass man das jemand anderen auflädt, aber das hat sie absolut verweigert und gesagt, also das geht überhaupt nicht und sie müsse für die Familie arbeiten. Ich habe dann zumindest veranlassen können und finanzieren können, dass sie etwas weiter im Süden eine Ausbildung in einer Schule machen durfte. Das ist also der Trick, wenn Sie bei der Stadt Zürich arbeiten, dass Sie in diesem Gelände hier eine medizinische Exkursion unternehmen. Versuchen Sie das doch auch hier in Feldkirchen. Nun, es gibt andere Orte, die ebenfalls noch sehr einsam sind. Und das ist ein solcher, und das ist ein absoluter Geheimtipp, aber ich kann ihn jetzt freigeben, weil jetzt können Sie nicht mehr dorthin. Das ist Socotra, das ist diese große Weihrauchinsel südlich vom Jemen, gehört zum Jemen. Und nachdem im Jemen ja so eine Art Bürgerkrieg herrscht, sind diese Türme, die ich zweimal besuchen durfte, und diese Landschaft, die zu den einmaligsten Landschaften der Welt gehört, ein Drittel aller Pflanzen und Tiere, die auf Socotra vorhanden sind, gibt es sonst nirgends auf der Welt. weiter vor zivilisatorischen Einflüssen sicher. Dankeschön. Und auch diese Population hier wird noch einige Zeit sicher bleiben. Das ist im Süden von Sokotra. Das ist die Ernährung der Leute dort. Die jungen Männer gehen am Morgen auf den Strand, werfen eine Leine aus, an der ein Haken ist mit einem winzigen Stück Fleisch. Und wenn sie genügend Glück haben und genügend zähe sind, dann holen sie ein paar Fische an Land. Und das ist das, von dem sie leben, mit Ausnahme dem wenigen Reis, den sie von der Regierung bekommen. Die Leute sind abgeschieden, sie sind nicht unbedingt gastunfreundlich, aber mit Frauen ist es dort wirklich ein Problem. Die ergreifen sofort die Flucht, wenn sich jemand von uns zeigt. Ich sagte Ihnen, es ist auch eine der wunderschönsten Landschaften der Welt, diese Flaschenbäume, die blühen im Frühjahr, so um die Ostern herum, und die Panzer, die die Russen in den 70er Jahren dort aufgestellt haben, die rosten friedlich vor sich hin und sind nicht mehr einsatzfähig. Ich sagte Ihnen, es hat so gelegentlich hat es Komplikationen gegeben, wenn ich mich nicht an das gehalten habe, was ich mir selbst vorgenommen hatte. Zum Beispiel 1983, als ich die Turnaround Time und die Symptome der Bergkrankheit nicht beachtet habe und im Annapurna-Gebiet mir einige Erfrierungen zugezogen habe und hier am Glacier Dome irgendwo bivakiert habe auf 7000 Meter und die kälteste und schrecklichste Nacht meines Lebens verbracht habe, aber das Ganze dann doch irgendwie überlebt habe. Ich habe Wiedersehen gefeiert mit diesem Ort im Jahre 2007, als ich, das hier ist das Gipfelbild von 1983, wo mein Hirn schon nicht mehr funktioniert hat, und wo ich dann später dieses schreckliche Biwak hatte, dass ich knapp überlebt habe, weil ich eben unbedingt überleben wollte. Ich komme nun zu einer traurigen Tatsache, meine Damen und Herren. Das ist eine Kurve der Lungenfunktion in Abhängigkeit vom Alter. Und ob Sie Lungenfunktion nehmen oder Testosteronspiegel oder Herzfunktion, es ist alles in etwa das Gleiche. Alle Dinge nehmen ab. Und zwar in konstanter Abhängigkeit vom Alter, egal was Sie machen. Natürlich, wenn Sie rauchen, geht es noch ein bisschen schneller, aber das macht ja heutzutage niemand mehr. Und am Anfang merkt man das nicht, aber irgendwann einmal merkt man doch, dass es abnimmt und dass das Einzige, was eigentlich wächst, die Prostata ist. Deswegen sind im höheren Alter auch solche Wände wie zum Beispiel die Annapurna Südwand nicht mehr anzuraten. Es ist einfach ab 60 nicht mehr klug, einen 8000er zu versuchen. Wenn man es versucht, ist die Aussicht auf Erfolg sehr gering und die Aussicht, dass man dabei stirbt, ziemlich hoch. Es ist natürlich eine umweltfreundliche Methode und CO2-neutrale Methode der Entsorgung, aber wenn man noch ein bisschen daran hängt, dann ist es nicht zu raten, in solche Wände im höheren Alter einzusteigen. Das ist etwas für Junge, das ist etwas für Uli Steck und so weiter, aber die älteren Herren, die sollen sich mit etwas Gemütlicherem zufrieden geben. Ich zeige Ihnen zum Beispiel hier den Peter Habeler auf einem gemütlichen 6000er, der hat auch eingesehen, dass es mit den 8000ern nicht mehr so sinnvoll ist. Aber man kann ja wirklich auch auf den 6000ern das Leben absolut genießen. Sie können es wandernd zwischen den Türmen des Wadi Rum machen. Im Wadi Rum in Jordanien kann man auch im höheren Alter, Sie sehen hier Albert Brecht in der Route, los geht's los, jetzt geht's los, ganz gemütlich und ohne sich irgendetwas abzufrieren und ohne irgendwie Angst haben zu müssen, kann man im Wadi Rum herrliche Ferien verbringen. Und das, was ich Ihnen empfehlen möchte, ist zum Beispiel die Route Bulle 60. Die haben wir an meinem 60. Geburtstag gemacht. Die braucht noch ein paar Wiederholungen. Die ist sehr zu empfehlen. Die alten Herren schaffen mit allen möglichen Tricks. Sie sehen hier diese Freunde, hier den alten Albert Brecht. Und dann geht das recht ordentlich. Wir haben aber nicht nur hier im Wadi Rum die schönsten neuen Klettertouren eröffnen dürfen. Solche Sandsteinformationen finden Sie sonst nirgends. Und Sie dürfen überall hingehen. Es ist ein friedliches Land. Die Beduinen begrüßen Sie freundlich. Und wenn Sie die richtigen Methoden anwenden, dann kann man sich auch in diesem Fels absolut perfekt sichern. Auch wenn das mit den Jahren etwas mühsamer wird und die Helden etwas beschädigt und müde sind. Eine andere Gegend, die ich Ihnen wärmstens ans Herz legen kann, ist der Roman. Der Roman ist ein friedliches Land, es geht den Leuten gut. Und das, was Sie da vorher gesehen haben, ich drehe es noch einmal zurück, ist der Jabal Mist, 1200 Meter hoch die Wand, das höchste Kalkriff Arabiens. Und dort haben Sie die absolute Freiheit, alles zu machen, was Sie wollen. Das war vor einigen Jahren mit meinem Freund Röbi Bösch, dem bekannten Fotografen, hier auf einem Biwak dann, wo wir uns gelegentlich auch eine Freiheit herausnehmen, das zu tun, was sonst verboten ist. Nach 1200 Meter sind wir ganz allein, steigen hinauf auf die Gipfelfelsen dieses Jabal Mist und können dann 24 Stunden später lesen statt klettern und das Leben weiter genießen. Das hier ist die Route, die internationale, ebenfalls im Oman, die Sie, die meisten von Ihnen wahrscheinlich gut klettern könnten, wenn Sie mit Traumtänzern unterwegs sind. Das hier ist wieder Hans-Peter Eisendle, der Dolomitenführer in einer solchen Route. Dort habe ich vor etwas mehr als 10 Monaten meinen 68. Geburtstag gefeiert, indem wir da durch diese Route ganz abgelegen geklettert sind. Sie sehen, die alten Boys haben immer noch Freude daran. Sie werden von ganz Jungen begleitet. Das hier ist der Simon, er ist mein Patensohn und er ist der Sohn von Reinhold Messner und er klettert dementsprechend ganz gut. Und Sie sehen uns beide da, ja, das hier ist der Fels, hier im Oman, das ist so Tropflochfels, wenn man die richtigen Orte findet. Und da kommt dann die tägliche oder die von Sekunde oder Minute zu Minute Belohnung des Kletterns. Man langt nach oben, weiß nicht so recht, wo man sich festhalten will. Dann plötzlich findet man so ein Loch und ist wieder für einen Meter lang gerettet, hat für einen Meter lang Glück und dann sucht man das Glück erneut. Hier sind zwei Glückssucher, der Alte und der Junge. Ich kann von mir aus, ich glaube, Sie sehen es. In dieser Route hier Und gerade bin ich 68 Jahre und 8 Stunden alt geworden. Mit anderen Worten, es gibt noch unendlich viele Dinge und Schönheiten zu erleben. Das hier ist in Kreta. In Kreta gibt es 300 Meter hohe Wände, nur weiß das niemand. Und da kann man für 3 oder 4 Tage hinfahren. Und wenn man zurückkommt, hat man erstens die Hände ein bisschen offen und zweitens das Herz gefüllt mit neuen Erlebnissen. Innerhalb von 10 Tagen können Sie im indischen Himalaya zum Shivling wandern und Sie werden sicherlich auf dieser ganzen Reise kaum irgendjemanden begegnen aus Ihrem Land, aus Ihrer Stadt oder aus Ihrem Kulturkreis. Trotzdem aber, wie Franz Köpp bei der Einleitung gesagt hat, wird das meiste unerledigt zurückbleiben. Das hier ist der Sinjolchu, für manche der schönste Berg der Welt. Der wurde 1937 von Carlo Wien und 2 Gefährten bestiegen. Er ist 7300 Meter und ich habe von dem, auch wie vom Everest, ich habe da einmal ein Bild gesehen, habe immer von dem geträumt, weil das einfach so ein unglaublich schöner Berg ist. Ich habe ihn jetzt im letzten Herbst zum ersten Mal gesehen. Ich weiß aber, ich werde nie dort oben sein und das wird alles unerledigt zurückbleiben. Trotzdem klage ich gar nicht. Ich habe das Beste aller möglichen Leben geführt. Ich konnte meistens frei sein und diese Freiheit, die wollen Sie sich doch, wenn ich Ihnen das empfehlen darf, durch alle Schichten durch erhalten. Und zwischendurch eben darf man genießen und man genießt es erst dann, wenn man es vorher nicht gehabt hat. Wenn Sie jeden Tag 2 Steaks bekommen oder 2 Flaschen Wein trinken, dann ist das nichts Besonderes mehr. Es muss eben etwas Besonderes sein, es muss ein Genuss sein, für den man sich angestrengt hat, dann ist die Erfüllung umso größer. Tun Sie das, solange Sie leben, so wie der Anderl Heckmeier. Hier ist er 95 und wir sind unter der Eiger Nordwand und wir haben gerade eine Feier veranstaltet, aufgrund dessen, dass sein Buch zum 5. oder 6. Mal verlegt wurde. Und er hat gesagt, jetzt brauche ich einen Schnaps. Und dann haben wir einen Schnaps zusammengetrunken und der alte 95-jährige Anderl Heckmeier war weiterhin absolut zufrieden und hat sein Leben genossen. Und das möchte ich Ihnen auch ganz herzlich wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Lieber Oswald Oelz, vielen Dank für diese Sternstunde. Wie man nicht nur ein Leben, sondern 2 Leben intensiv leben kann. Ich habe es dir eh am Telefon gesagt, also mich fasziniert an Oswald Oelz gerade das, weil er so anders ist als ich. Ich bin so vorsichtig und ängstlich und zurückhaltend und ich finde das immer atemberaubend, was er schreibt, auch in diesem Buch. Die Bilder und die Texte, auch die Sprache, sind einfach wunderschön. Was mich besonders auch angesprochen hat, ist so eben natürlich das Wissen fürs Leben, nicht aus der Theorie, sondern aus der Erfahrung ist. Und Eckpunkte dieses Wissen fürs Leben sind, dass das Glück eben nicht in erster Linie, wie man heute oft meint, Wellness und Wohlergehen und Entspannung ist, sondern dass es ein Glück gibt, das die Frucht, das Ergebnis der Anstrengung ist, der Mühe, dass man sich dann in kurzer Zeit relativ gut erholen kann, dass wir heute auch in unserer so künstlichen Plastikwelt diesen Kontrast brauchen, wieder ursprüngliche Bedingungen zu erfahren, unter denen sich ja unsere Spezies entwickelt hat, in Hunderttausenden oder in Millionen von Jahren, dass wir das wieder erleben müssen und dadurch uns auch wieder gut erholen können. Ja, und mich fasziniert auch, dass jemand, der das Leben so intensiv lebt, trotzdem sagt, trotzdem wird viel Unerledigtes zurückbleiben. Ich weiß nicht, ob mit einer gewissen Wehmut oder einem gewissen Schmerz oder auch einfach mit einer gewissen Nüchternheit. Man kann noch so viele Gipfel besteigen, dahinter warten neue. Ja, vielleicht haben Sie Fragen an Oswald Oelz. Möchten Sie mit ihm noch etwas besprechen oder etwas genauer wissen? Dann haben wir jetzt sicher noch eine Viertelstunde ungefähr die Möglichkeit dazu.
Ja? Wenn ich darauf noch ganz zurückkommen kann, es ist dann Wahnsinn, es ist dann schon traurig, wenn es nicht mehr geht und wenn es dann letzten Endes zu Ende ist. Ich habe vor wenigen Wochen den Vortrag von Steve Jobs, den er vor 5 Jahren gehalten hat, gelesen. Da hatte er sein Pankreaskarzinom schon. Und da wurde ihm bewusst, wie schnell das Leben verrinnt. Es wird einem erst dann bewusst, oder vielen wird es erst dann bewusst, wenn sie eine tödliche Krankheit haben, dass das eine kurze, verrinnende Zeit ist. Und manchmal hat man halt beim Alpinismus oder beim ernsthaften Alpinismus das Leben, das Gefühl, man kommt auch in diese Dimension und da wird es dann so intensiv. Die Nähe des Todes macht das Leben intensiv. Ob man Krebs hat oder ob man ernsthaft bergsteigt. Aber eigentlich sollten wir uns das vorher bewusst sein. Und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Dass Sie jeden Tag sich bewusst sind, ist eigentlich sauschön. Und habe ich Glück, dass es immer noch so weitergeht. Und ich immer noch keinen Krebs habe. Oder wenn ich einen habe, dann geht das noch eine Zeit lang.
Dazu wahrscheinlich den Kontrast. Ohne den Kontrast gewöhnt man sich sehr so rasch an unser bequemes Leben, immer warm, immer geheizt, immer alles zur Verfügung, keine Anstrengung, alles geht wie von selber auf Knopfdruck und dann geht auch das Gefühl verloren, dass dieses Leben sehr rasch einmal enden kann. Und
ja, das Bewusstsein.
Ja. Ja, wer möchte etwas sagen? Etwas fragen? Bitte, ja. Ich bringe das Mikrofon, weil sonst kann man es doch kaum verstehen.
Ganz praktisch.
Es heißt immer im Sport, wenn man zum Beispiel Training 3 Wochen unterbricht, fällt man wieder so und so viel zurück. Und Sie haben jetzt erzählt, Sie haben wochenlang Arbeitstag gehabt von 16 Stunden oder so. Dann haben Sie, gehen jetzt mal davon aus, in der Zeit nicht körperlich trainiert. Und auf Anruf von Reinhold Messner haben Sie eine riesen Tour gemacht. Da ist für mich ein kleiner Widerspruch. Oder wie kann man das machen, dass man das, den Rückfall nicht hat? Oder gleich leistungsfähig? Oder ist das andere überhaupt ein Märchen, dass man nach 3 Wochen schon wieder so viel verliert, was man vorhin lange auftrainiert hat? Das ist die praktische Frage, die ich hätte. Ja, wissen Sie, da sind wir noch jung gewesen, das ist Nummer eins. Und es, je älter man wird, umso mehr Zeit, umso mehr Training braucht es, um den Verfall etwas zu verlangsamen. Aber es gibt natürlich Tricks, die man in seinen Arbeitsalltag einbauen kann. Als ich damals in Nashville, Tennessee, diese Studien gemacht habe, wo wir wirklich viele Stunden pro Tag beschäftigt waren, bin ich trotzdem meistens mit dem Fahrrad die 8 Kilometer bis ins Labor gefahren und in der Nacht dann zurück. Oder als ich am Unispital war, habe ich, da haben wir 10 Kilometer vom Unispital weggewohnt und die Strecke dorthin war zum guten Teil durch den Wald. Wenn ich das um 5:30 losgerannt bin, dann war ich spätestens um 6:30 oder im Spital, konnte eine Dusche nehmen und der Tag war gerettet. Und ich hatte trainiert. Es war eingebaut. Mit dem Auto hätte ich 20 Minuten gebraucht. So habe ich 40 oder 50 gebraucht, aber dafür war ich frisch und munter. Also man kann sehr viel in den Tag einbauen, wenn man will. Das Triemli-Spital, das Sie vorher gesehen haben, meine Privatstation war 22 Stockwerke über meinem Büro. Über meinem Büro, Entschuldigung, ich bin halt schon lange in der Schweiz. Über meinem Büro. Da kann man jetzt nun entweder warten, bis der Lift kommt und sich ärgern, dass der ständig besetzt ist. Oder man kann die 22 Treppen mehrmals am Tag gehen, also die 22 Stockwerke. Und das Gratis-Training. Ja.
Ja, im Buch ist der Arbeit im Triemli-Spital auch ein eigenes Kapitel gewidmet. Also es geht nicht nur um die Berge. Sie sehen, all die Fotos, die Sie hier gesehen haben, sind auch im Buch drinnen. Und da hat mich beeindruckt bei der Arbeit, dass du oft zu den Patienten sagst, bei der Behandlung, zum Beispiel eben mit Krebs, mit Chemotherapie, wir schießen aus allen Rohren und dass das auch die Bezeichnung Mega-Ölz eingetragen hat.
Ja gut, also entweder macht man etwas recht oder nicht. Und es gibt Situationen, in denen lohnt es sich, an die Grenze zu gehen. Und es gibt selbstverständlich in der Medizin die Situation, dass eben die beste supportive symptomatische Behandlung und das, wie es halt im Volksjargon heißt, gehen lassen oder sterben lassen, die richtige Methode ist. Das kommt ganz drauf an. Aber wenn das eine Krankheit ist, die man behandeln kann, die man erfolgreich behandeln kann, dann soll man es richtig machen und mit der richtigen Dosierung. Und manchmal habe ich ein bisschen hochdosiert. Aber es ist, ich hoffe, es sind nicht zu viele zu Schaden gekommen.
Gibt es weitere Fragen? In dem Fall vielleicht in dieser Runde nicht, aber nachher noch im kleinen Kreis. Herr Oswald Oelz signiert gerne auch dieses Buch. Wie gesagt, es ist, also ich finde es ganz ein tolles Buch, von den Fotos, die drinnen sind, von den Texten, sicher auch ein schönes Geschenk, wenn man das jemandem schenkt. Und es ist selber einfach unheimlich anregend, mehr als manches Psychologiebuch oder mancher Ratgeber übers Leben. Damit bedanke ich mich ganz herzlich, ob das wirklich das letzte Mal gewesen ist, das will ich schon noch nicht so definitiv sagen. Danke für die Reservierung des Termines, fürs Hiersein. Danke Ihnen, danke meinen Kollegen von der Technik. Heute war der Marius Keckheis, der zum ersten Mal die Technik betreut hat, zusammen mit dem Günther Arich, die Martina Podgornik und Christina Brammer an der Kamera. Das sehen wir dann später im Internet. Der Gabi danke ich wieder für das Kartenmanagement. Heute ist das Telefon offenbar noch besonders heiß gelaufen und sind noch besonders viele Anrufe gekommen. Für den Büchertisch, für die Organisation. Danke. Ihnen danke ich, dass Sie den Termin reserviert haben, dass Sie bei uns zu Gast waren. Es ist ja zurzeit sehr viel los, dass Sie uns ausgewählt haben. Das freut uns. Der nächste Vortrag ist genau in einem Monat, am 10. November. Inge Patsch spricht dann darüber, wie man das Vertrauen ins Leben stärken und wieder gewinnen kann. Vielleicht interessiert es Sie. Mich würde es freuen. Ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen noch einen guten Abend und einen guten Heimweg.